Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Was man bewegt. Dieses Mal geht es um Menschen, die Brücken schlagen zwischen Kontinenten, Kulturen und Lebensrealitäten.
Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Mein heutiger Gast ist Martin Berndorfer, Projektmanager bei Seisofrei in Oberösterreich. Er betreut unter anderem Entwicklungsprojekte in Guatemala und Mosambik. Zwei Länder, die geografisch weit entfernt sind, aber durch Solidarität und Engagement ganz nahe an uns heranrücken. Martin lebt mit seiner Frau, die aus Chile stammt, in Haslach an der Mühl, also mitten im Herzen Oberösterreichs, und setzt sich beruflich wie privat dafür ein, dass Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Servus Martin, danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Martin, wenn dich jemand fragt, was du beruflich tust, wie erklärst du das in einem Satz?
Also in einem Satz ist meistens immer eigentlich sehr schwierig, aber ich versuche dann einmal zu erwähnen, dass ich als Projektmanager in einer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit arbeite und dort für die Betreuung und Begleitung von Entwicklungsprojekten zuständig bin.
Deine Frau kommt aus Chile. Welche Rolle spielt Lateinamerika in deinem privaten Leben?
Ja, eine sehr große, auch dadurch, dass ich lange Zeit eigentlich von meinem Leben oder von unserem gemeinsamen Familienleben, wie wir das in Südamerika verbracht haben, meine beiden Kinder in Südamerika geboren sind und wir jetzt seit mittlerweile sind es 8 Jahre im Müllviertel uns niedergelassen haben. Aber also Lateinamerika ist natürlich ein ganz zentrales Element, sprachlich sowie auch kulturell und vom Lebensgefühl her ganz wichtig im Leben.
Gab es einen Moment oder ein Erlebnis, das dich besonders geprägt hat, um sich mit Entwicklungsarbeit zu beschäftigen?
Ja, ich glaube, ein entscheidender Moment war für mich. Da hatte ich aber schon Kontakt und schon Aufenthalt in Südamerika, aber das war im Rahmen meines Praktikums fürs Studium der Sozialarbeit, wo ich in La Paz in Bolivien in einem Heim für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben, gearbeitet haben und dort dann einmal eines Abends eben auf der Straße unterwegs war und das mitbekommen habe, wie eben die Jugendlichen, die auf der Straße leben, einfach von der Gesellschaft und von, sage ich jetzt mal, vom Leben einfach ausgeschlossen und diskriminiert wurden. Da ist für mich jetzt mal einerseits natürlich der menschliche oder es ist ja auch der christliche Gedanke der Nächstenliebe aufgekommen, aber auch ein ganz starker fast ein Zorn in einem positiven Sinn auf die Ungerechtigkeit und auf diese extreme Ungleichheit einfach, die man in der Situation jetzt an konkreten Menschen sieht, aber die sich natürlich übertragen lässt auf das Globale, einfach wenn man es zwischen Ländern oder eben dann zwischen Kontinenten einfach dann auch betrachtet.
Das war so das Schlüsselerlebnis, dass du gesagt hast, du möchtest dich da engagieren.
Das war dann, was ich mir gedacht habe, da sehe ich eigentlich wirklich für mich einen Auftrag oder irgendwie eine Funktion, die ich gerne, wo ich mich einbringen möchte oder wo ich einfach irgendwie schauen möchte, da möchte ich was zu einer Ausgleichung der Gerechtigkeit beitragen.
Seisofrei ist die entwicklungspolitische Organisation der katholischen Männerbewegung. Wie würdest du den Kernauftrag in einfachen Worten beschreiben?
Ich glaube, von der Philosophie her und von der Idee her ist ganz stark eben, also gibt es ein paar Begriffe, die mir ganz ganz zentral sind. Im Zentrum steht einmal Nachhaltigkeit, das heißt, wir wollen nicht helfen, einfach nur mit sporadischen Aktionen, die kurzzeitig irgendwo was bewirken, aber wo es keine nachhaltige Verbesserung oder Entwicklung dadurch gibt. Also die Nachhaltigkeit ist ganz wichtig. Dann ist auch die gelebte Teilnahme ist auch ganz wichtig. Das heißt, es gibt keine Projekte, die wir in Linz, in Oberösterreich erfinden und dann den Partnern übertragen, sondern die Idee und das Engagement muss aus dem aus dem Herzen der Länder kommen, aus der Umgebung, wo auch die Notwendigkeiten eben sich befinden. Und von dort muss der Impuls kommen, um was zu verändern wollen. Und wir unterstützen das dann, fördern das, begleiten das, vielleicht mit Ideen bauen wir das aus. Aber die Grundidee muss immer einfach auch aus dieser Idee kommen. Das heißt, es ist einfach die gelebte Partizipation und die gelebte Teilnahme. Und ja, das sind einmal, also diese Nachhaltigkeit und dieses gemeinsame Entwickeln, das ist, glaube ich, ganz ein zentrales Element von unserer Arbeit.
Was unterscheidet deine Arbeit von klassischen Hilfsorganisationen?
Naja, das ist ein bisschen schwierig, weil klassische Hilfsorganisationen, es ist sehr oft, gibt es dann Hilfsorganisationen, die halt sehr stark auf Nothilfen oder auf Katastrophenhilfen fokussiert sind. Das ist bei uns eher nur am Rande. Die Notwendigkeit, das heißt, bei uns gibt es wirklich dann eine langfristige Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen vor Ort. Das heißt, es sind auch wirklich dann Organisationen und auch Menschen, mit denen wir schon über viele Jahre zusammenarbeiten, wo wir eben dann auch genau das Prinzip der Nachhaltigkeit, das ich vorher erwähnt habe, eben dann auch leben und anwenden können. Und von daher ist vielleicht könnte man sagen, dass das ein Unterschied ist, wobei es natürlich auch andere Organisationen gibt. Also das würde ich jetzt da gar nicht in Abrede stellen. Aber bei uns ist das wirklich ein zentraler Aspekt, vor allem auch im Hinblick auf Aufbau von Strukturen vor Ort und einfach langfristige Entwicklung. Also Nothilfen, nur wenn es wirklich jetzt Partnerorganisationen von einer konkreten Situation betroffen sind. Mosambik zum Beispiel, unsere Partnerorganisation Esma Barmer ist des Öfteren, war schon ein paar Mal betroffen von Zyklonen, von Wirbelstürmen, wo es dann eine große Zerstörung gegeben hat. Da helfen wir dann natürlich auch mit, weil da kann man einfach auch die Augen nicht verschließen. Aber grundsätzlich ist das nicht unsere Orientierung, sondern wir schauen eher darauf aus, dass wir Strukturen aufbauen.
Spannend. Auf der Website von Sei-so-frei sieht man viele Fotos von Landwirtschaft, Wasserprojekten und Bildungsinitiativen. Warum sind genau diese Themen so zentral?
Ja, Landwirtschaft ist grundsätzlich ein ganz ein wichtiges Thema, vor allem auch die Arbeit in Richtung nachhaltige Landwirtschaft. Sind wir wieder beim Thema der Nachhaltigkeit auch im Projekt Inhalt drinnen. Und vor allem, wenn man in Ländern wie zum Beispiel also in Mosambik, Tansania, Uganda genauso, wenn man da in die ländlichen Gegenden kommt, dann gibt es dort meistens kleinbäuerliche Familien, die also eine sogenannte Subsistenzlandwirtschaft betreiben. Das heißt, sie leben da von dem, was sie auch selber anbauen und ernten. Und da ist einfach dann für uns ganz klar, dass die Unterstützung dieser Menschen in ihrer eigenen Produktion ein ganz wesentliches Element ist, um den Verbleib der Menschen auch in ihrer Umgebung zu sichern. Weil wenn ich nichts mehr zum Essen habe, wenn meine Landwirtschaft keine Früchte mehr bringt, dann ist der einzige Weg nur mehr irgendwie den Weg in die Stadt zu suchen oder vielleicht dann auch von der Stadt dann irgendwo auszuwandern, in andere Länder zu suchen, einfach wo man einfach mehr Lebensgrundlagen erwarte und darum einfach den Menschen dabei zu helfen, ihre eigene Produktion in der Landwirtschaft zu verbessern, auf die aktuell sehr gravierenden Klimaveränderungen zu reagieren. Also das ist sehr stark spürbar in allen Ländern, wo wir Projektarbeit betreiben.
Schauen wir uns einmal einen konkreten Einblick in die Arbeit vor Ort an. Was sind da die größten Herausforderungen in Guatemala beziehungsweise Mosambik aus deiner Sicht?
Da, also bei diesen Ländern müssen wir es unterscheiden. Also die sind eher unterschiedlich. Vielleicht, weil wir gerade bei der Landwirtschaft waren, weil wir in Mosambik bleiben. Thema Wasser, Regen und veränderte Regenzeiten ist eine ganz große Herausforderung, weil es, wie es vielleicht früher über Jahrzehnte war, dass man eigentlich ungefähr gewusst hat, die Regenzeit beginnt zu dem Zeitpunkt und geht dann bis Ende Mai zum Beispiel. Also startet ungefähr zu Jahresende und geht dann bis Mai. Dann hat sich das in den letzten Jahren verschoben, dass teilweise entweder sie fängt später an oder sie startet, also oder es ist dann teilweise auch nicht mehr so durchgängig, dass der Regenfall ist, oder wenn dann Regen kommt, dann sehr viel in sehr kurzer Zeit, dann hat man Überschwemmungen, die auf einen trockenen Boden kommt, also der Boden kann das Wasser nicht aufnehmen. Da gibt es viele Herausforderungen, wo wir dann versuchen, auch mit Schulungen für die Familien zu schauen, dass sie einen besseren oder einen anderen Umgang mit anderen Saatgut, dürreresistentes Saatgut bekommen, wo sie dann vielleicht eben die Pflanzen, die bis jetzt immer eigentlich gut gewachsen sind, ersetzen können durch welche, die einfach mit Trockenheit besser zurechtkommen und wo die Chance ist, dass wenn einmal die Regenzeit ausbleibt oder vielleicht die Trockenperiode ein bisschen länger wird, dass das trotzdem noch überleben kann und oder die mit weniger Wasser auskommen. Das heißt, dass man bei der Bewässerung einfach mit weniger Wasser das trotzdem am Leben halten kann. Also das ist eine ganz konkrete Herausforderung, mit der wir sehr stark arbeiten.
Und in Guatemala?
In Guatemala ist eine ganz große Herausforderung, vor allem die schwere Zugänglichkeit der kleinen Ortschaften, die im sehr gebirgigen Teil von Guatemala eben sich dort befinden und die Straßen und die Wege sehr schlecht befahrbar sind. Wenn man sich vorstellt, Guatemala, wir sind da dann eben Guatemala City als Hauptstadt, dann sind wir in Hoyerbach, ist dann die Bezirkshauptstadt, wo unsere Projektregion liegt. Das ist eine Stadt mit ungefähr 10.000 Einwohnern und von dort ausgehend gibt es dann eben kleine Dörfer, die eben im Hochland in dieser bergigen Region eben sich dort befinden und vielleicht Kilometer technisch 15, 20 Kilometer ist, was man jetzt sich vorstellen würde, sind jetzt keine großen Entfernungen, aber die Straßen durch diese bergigen und vor allem diese schlecht befestigten Straßen extrem schwierig zu erreichen sind und dadurch die Möglichkeit für Schulbildung für die Kinder nach der Volksschule endet, weil es die Volksschule im Dorf vielleicht noch möglich ist, aber ein Zugang zu einer weiterführenden Bildung in der Hauptschule oder vielleicht in einer berufsbildenden Schule nur mehr dann in der Bezirksstadt möglich ist und da eigentlich dann ein Bildungsabbruch sich eigentlich anders nicht mehr möglich ist, weil vor allem der Transport schon, wenn man ihn in Anspruch nimmt, dann auch sehr teuer ist. Das heißt, es ist für die Familie nicht mehr leistbar.
Mhm. Und kannst du uns ein konkretes Projekt schildern, das dich persönlich besonders bewegt hat?
Was mich bewegt hat, eben bei der Reise dieses Jahr, wir waren in Guatemala und haben dort eine Frau besucht, die eben auf offenem Feuer in ihrer Küche direkt im Küchenraum, im geschlossenen Raum kocht. Und wir sind dort eben zu der in diese Küche gegangen und haben einfach dann das gespürt, wie das ist, wenn der Rauch einfach im Raum drinnen ist, die Wände schwarz sind, voll Ruß, weil das eben in der ländlichen Umgebung dort so üblich ist. Die Frau wird jetzt dann mit dem nächsten Projekt, das wir jetzt gerade eben, wird jetzt gerade ausgeführt, bekommt ihr einen sogenannten Holzsparofen. Das heißt, die kriegt dann einen, könnte man sich ungefähr vorstellen, einen gemauerten Tischherd installiert mit Rauchabzug nach außen, mit besserer Wärmespeicherung. Das heißt, da ist einfach mit dem einen Moment, oder so jetzt mal mit dieser Bauphase, in 3 Tagen wird der Ofen gebaut, da muss er nur 40 Tage trocknen und dann hat die einfach eine komplett andere Lebensqualität, weil der Rauch ist draußen, sie muss immer gebückt beim Feuer arbeiten, die Kinder können nicht mehr in die Glut reingreifen, sie braucht ein Drittel von dem Brennholz, was sie vorher verwendet hat, um die Wärme zu speichern, also das ist dann schon wirklich sehr beeindruckend, wenn man da ist dann auch den Menschen auch die Freude, die sie dabei eben dann zeigen, wenn sie diesen Ofen dann eben auch in Betrieb nehmen können.
Viele Projekte drehen sich um Landwirtschaft. Was kann man aus diesen Initiativen auch hier in Österreich lernen?
Vor allem das, und das ist eben ein zentraler Inhalt auch bei den Landwirtschaftsprojekten, die wir dort betreiben, dass es ganz wichtig ist, nachhaltig zu arbeiten, biologisch zu arbeiten, also dass einfach das, was wir pflanzen, und vor allem, wenn es dann Subsistenzlandwirtschaft ist, das ist auch wieder das, was wir essen. Wenn wir da Chemie verwenden, dann ist im Prinzip vergiften wir die eigenen Lebensmittel. Das ist ein ganz zentraler Inhalt, wo wir auch dann auch Bewusstsein schaffen wollen in den Familien, damit dann vielleicht der Ziegenmist als Dünger verwendet wird und nicht irgendwelche chemischen, wachstumsfördernden Präparate dann angewendet werden. Und ich glaube, das ist schon einfach was sehr gut angenommen wird, was auch sehr gut verarbeitet wird. Und ich glaube, das ist was man auf jeden Fall lernen kann, um vor allem auch die Produktion natürlich zu schauen, dass man genug für sich selber hat und einen Überschuss noch verkaufen kann. Aber dass nicht nur Profit und nur ertragsorientiert ist, sondern dass einfach ein Zusammenspiel sein muss von dem, wie ich meinen Boden, wie ich mein Land bearbeite. Und auch den Trag entnehme, der auch gerechtfertigt ist.
Wie erlebst du die Menschen vor Ort und was inspiriert dich an ihnen?
Sehr herzlich. Es ist ein Erlebnis, das Treffen und der Austausch, auch wenn es oft sprachlich vielleicht nicht ganz so einfach ist, auch in Guatemala. Spanisch ist zwar eine Kommunikationssprache, aber wirklich dann im Hinterland, in den Dörfern, wird dann Quiché gesprochen. Das ist praktisch eigentlich die indigene Sprache dort der Menschen, die dort leben. Das heißt, da braucht es dann meistens auch Übersetzungen oder einfach man verständigt sich dann mit Händen und Füßen und mit Gesten, aber man kommt trotzdem immer mit einem Lächeln und mit es wird dann mit Freude einfach das Aufeinandertreffen erlebt. Es gibt dann immer auch, obwohl es wir sehr oft schon gesagt haben, wir wollen eigentlich keine Geschenke haben, aber das lassen sie sich nicht nehmen, uns zum Essen einzuladen. Einfach aus der Freundschaft, aus der Begegnung, aus dem geteilten Moment. Und das sind wirklich ganz, ganz schöne Erlebnisse, wo man sich einfach denkt, also diese Lebensfreude, obgleich der schon sehr schwierigen und herausfordernden Lebenssituationen, die sie eigentlich ausgesetzt sind, ist das schon, inspirierend eigentlich, wie man dann trotzdem in der Realität, in der man lebt, sich über kleine Veränderungen extrem freut, Verbesserungen einfach dann ganz bewusst und freudig aufnimmt und trotzdem das Leben einfach mit einer Freude begegnet, die man sieht und die man auch spürt und von der man angesteckt wird, wenn man hinkommt.
Unser Podcast heißt, was man bewegt. Was bewegt dich persönlich, sich so stark zu engagieren?
Ja, ich glaube, dass schon wie ich am Anfang gesagt habe, dass der Drang zur Gerechtigkeit, dass der bei mir schon ganz, ganz stark drinnen ist irgendwo. Und ich habe auch das, und ich verwende schon immer wieder den Begriff Wut, wobei ich das eher in einem positiven, motivierenden Charakter sehe und nicht jetzt irgendwie aus diesem Zorn heraus, der dann eher aggressiv oder in Gewalt umschlägt. Also das auf keinen Fall. Aber schon ein Zorn über eine Situation oder über eine Ungerechtigkeit, die einfach nicht, wo man denkt, das will ich nicht so hinnehmen und das will ich nicht so stehen lassen, sondern da will ich einfach schauen, dass ich da einen Beitrag leisten kann. Und das ist was mich bewegt und wo ich auch in meiner Erfahrung bis jetzt immer gesehen habe, es ist ganz wichtig, nicht in Mitleid zu verfallen, sondern für mich ist ganz wichtig, die Motivation aus dem Drang zur Gerechtigkeit zu sehen und nicht aus einem Mitleid, aus einer Mitleidsidee heraus, weil man, wenn man mit jemandem Mitleid hat, den sehr schnell in eine Opferrolle bringt und jemand, der in einer Opferrolle ist, kommt aus der schnell, also ist schlecht heraus eigentlich wieder.
Und welche Rolle spielt dein Glaube bei deiner Arbeit?
Der Glaube ist, also diese christliche Idee der Nächstenliebe und des Teilens ist eine ganz zentrale Idee irgendwie, wo ich dann schon auch sehe, dass das eigentlich genau dieses, also gelebte Ausprägung vom Glauben ist. Von dem her ist das, sage ich jetzt mal, eine ganz wichtige Inspiration und eine wichtige Quelle auch, um zu sehen, da gibt's einfach Situationen, Menschen, die brauchen Unterstützung. Wir können die Unterstützung in bestimmten Arten und Weisen geben. Also jetzt auch wie Jesus gesagt hat, also was du dem geringsten meiner Brüder tust, das hast du mir getan. Das heißt, dass ich auch war in meiner eben von dem Praktikum, den ich vorher gesprochen habe, eben auch mit Kindern, die auf der Straße leben, einfach da oder auch Jugendliche zu sehen, die vielleicht in einer Situation sind, wo man schneller mal eher vielleicht sich davon abwendet, da auch zu helfen und zu unterstützen. Also das ist für mich schon einfach auch, also Jesus ein großes Vorbild eigentlich, um diesen Drang zur Gerechtigkeit dann auch in die Praxis umzusetzen.
Warum ist es so wichtig, dass sich Menschen, besonders Männer, mit globaler Gerechtigkeit auseinandersetzen?
Ich glaube, es ist ganz entscheidend, den eigenen Horizont zu erweitern, dass man einfach offen wird und wachsam wird und hellhörig wird, wie es in anderen Regionen der Welt aussieht. Also die Situation oder die Lebensbedingungen, die wir in Österreich haben oder in Europa haben, das ist eigentlich ein minimaler Prozentsatz der Weltbevölkerung hat solche Bedingungen. Das ist eher die Ausnahme als der Standard. Bei uns in unserer Umgebung scheint es der Standard zu sein, den man auch gerne schaut, dass man den immer wieder noch eher mehr in die Höhe treibt und sich mit diesen globalen Situationen zu beschäftigen. Macht's, glaube ich, einerseits für einen selber nochmal ein bisschen relativer irgendwo oder dass man irgendwie immer noch mehr braucht.
Können hier Männer einen Unterschied machen?
Da kann man auf jeden Fall einen Unterschied machen, dass man mal sagt, bewusst, also mir reicht der Status oder der Stand oder das, was ich jetzt habe. Ich muss nicht immer nur schauen, weil grundsätzlich jetzt im Privaten, aber vor allem im Globalen, je mehr das einer hat, umso weniger muss der andere haben. Es gibt 100% von Ressourcen und die sind auf der Welt verteilt, im Globalen verteilt. Und wenn wir in Europa immer mehr haben wollen, dann wird es auf der anderen Seite irgendwo weniger werden. Und dieser Blick einfach auch auf die globale Gerechtigkeit, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, damit man einfach auch sieht, also unser Reichtum hat einen Preis. Und das ist einfach in dieser Klarheit auch auszudrücken. Das kann man sich dann natürlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen schönreden. Aber wenn man einfach auf die Ursachen zurückgeht, der Preis unseres Wohlstands und Reichtums ist einfach die prekäre Lebenssituation und auch die Armut einfach in vielen anderen Teilen der Erde. Und dieses Bewusstsein zu haben, bringt einem einfach auch in eine Lebensperspektive, die der Realität viel näher ist, als wenn ich einfach nur in meiner Blase lebe und glaube, es geht eh allen gut und zumindest die rund um mich herum, wenn es denen gut geht, dann geht es allen gut. Und das ist eigentlich nicht der Fall, wenn man die globale Perspektive betrachtet.
Sehr spannende Antworten. Zum Schluss noch zwei Fragen. Wir stehen jetzt kurz vor dem Jahresende. Was wünschst du dir für die Zukunft von Sei so frei?
Für die Zukunft von Sei so frei wünsche ich mir weiterhin also viel Unterstützung für unsere Projekte. Wir sind eine auf reiner Spendenbasis finanzierte Organisation, die eben darauf angewiesen ist, dass die Solidarität der Menschen uns die Möglichkeit gibt, in den Partnerländern zu helfen. Das heißt, da wünsche ich mir wirklich eine breite und große Unterstützung, damit wir die Projekte weiterführen können. Und zweiter Wunsch ist natürlich auch im Hinblick auf die Partnerländer, dass wir die gute Zusammenarbeit einfach dort weiter fortsetzen können, spannende Projekte weiterentwickeln können und möglichst vielen Menschen einfach in ihrer konkreten Lebenssituation Verbesserungen bringen können.
Die letzte Frage zum Schluss. Wenn du eine Botschaft an die Männerbewegung in Österreich richtest, wie würde diese lauten?
Meine Botschaft wäre, schauen wir über den Tellerrand hinaus, nehmen wir wahr, wie es anderen Menschen geht und zeigen wir uns einfach solidarisch aus der Idee heraus und auch in unseren Taten.
Danke, lieber Martin, sehr fesselnde Antworten. Danke für dein Gespräch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, das war eine weitere Podcast-Folge. Diesmal mit Martin Berndorfer, Projektmanager von Sei so frei. Wir haben gehört, wie Engagement Menschen auf der ganzen Welt verbindet und wie aus Projekten Hoffnung wächst. Wenn Sie mehr über die Arbeit von Sei so frei erfahren möchten, finden Sie Infos unter www.seisofrei-oue.at. Bleiben Sie neugierig, offen und vielleicht entdecken auch Sie Ihren eigenen Weg, etwas zu bewegen. Ich sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Mastallier.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.